Das Tavistock Institut, psychologische Kriegsführung gegen die Menschen und Völker der Erde. Hallo und herzlich willkommen zu diesem dritten und letzten Teil. Und diesen Teil möchte ich abermals mit einer wichtigen Frage beginnen, nämlich, was ist der sogenannte schwarze Adel? Warum ist das wichtig? Nun, man muss verstehen, dass der schwarze Adel letztendlich einerseits das Rückgrat des sogenannten Komitee der 300 bildet, also der geheimen Weltregierung, wenn man so möchte, und gleichzeitig aber auch der schwarze Adel derjenige ist, der hinter dem Tavistock im Grunde steht und die Agenda über das Tavistock in die Welt tragen lässt. Der schwarze Adel selber ist also ein Sammelbegriff für die reichsten, ältesten und mächtigsten Adelsfamilien Europas. Und dies umfasst unter anderem die alten Familien, welche im 12. Jahrhundert die Städte Genua und Venedig besaßen, kontrollierten und regierten. Wobei einige auch sagen, dass sie das bis zum heutigen Tage immer noch tun. Der schwarze Adel war der Gründer des Komitees der 300, das hatte ich schon gesagt. Und um dir mal ein Beispiel zu geben, was sich jetzt unter dem schwarzen Adel hier wirklich verbirgt, einige bekannte Familien dieses schwarzen Adels, das sind längst nicht alle, aber nur damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, es ist zum Beispiel das Haus von Thurn und Taxis in Deutschland, das Haus von Hohenzollern, das Haus von Hannover, das letztendlich das Haus ist, das das englische Königshaus bildet, das Haus von Grimaldi, also Monaco, das Haus von Habsburg, also Österreich, und dann noch die verschiedenen italienischen Häuser wie das Haus von Agnelli, Colonna, Medici, Conti, Orsini, Aldo Brandini, Farnese und so weiter. Es gibt also noch etliche weitere Familien oder Häuser, die zu diesem sogenannten schwarzen Adel gezählt werden. Und warum nennt man das Ganze überhaupt schwarzer Adel? Ganz einfach. Die Bezeichnung schwarzer Adel kommt von der Verwendung von unsauberen Mitteln wie Lüge, Betrug, Mord, Terrorismus und Satanismus im Sinne von schwarzer Magie. Also alles Mittel, die verwendet werden, um deren Machtbereich auszubauen, zu erweitern oder auch zu erhalten. Ja, und deswegen schwarzer Adel. Und wie ich sagte ja schon, das Tavistock selbst dient diesem schwarzen Adel, also der Agenda, die eigentlich vom schwarzen Adel herkommt, von den Kräften, die sich dort eben wiederfinden lassen. Und das Tavistock arbeitet, hatte ich ja schon gesagt, für verschiedene Firmen, wenn man so möchte, oder Einrichtungen. Und ich will dir mal einfach nur einen Eindruck vermitteln, was für Auftraggeber sich ans Tavistock wenden. Da ist zum Beispiel der Club of Rome. Der Club of Rome, da komme ich gleich noch genauer drauf zu sprechen, ist die größte Denkfabrik der Welt. Dann auch die sogenannte Cini-Stiftung, der German Marshall Fonds, die Rockefeller-Stiftung, also auch wieder bekannte Namen eigentlich, wenn man über das Thema Hintergrundmächte recherchiert. Die Bilderberger Gruppe, ja, auch im Grunde eine Art von Think Tank oder eine Art von Verwaltungsgruppe für die Umsetzung von bestimmten Agenden. Dann die sogenannte Council on Foreign Relations und die Trilaterale Kommission, also auch wieder übergeordnete Einrichtungen, die im Sinne der geheimen Weltregierung bestimmte Agenden in verschiedenen Regionen der Welt für sich versuchen durchzudrücken. Dann aber auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die UNO, also alles global agierende Unternehmen. Aber auch zum Beispiel Microsoft, die Citibank, die New Yorker Börse. Und was auch viele gar nicht wissen, dass das Tavistock im Grunde auch das Führungspersonal für die NATO stellt. Also das Führungspersonal der NATO wird quasi im Sinne von Tavistock ausgebildet, genauso wie die MI6 und CIA Geheimdienstagenten. Und jetzt gehen wir mal auf das Thema Club of Rome ein bisschen genauer ein, also die größte Denkfabrik, die wir haben im Rahmen der Agenda Neue Weltordnung. Der Club of Rome ist eine 1968 im italienischen Anwesen der Rockefeller Stiftung in Bellagio gegründete internationale Denkfabrik zu den Zukunftsfragen der Menschheit. Wenn man sich das erstmal so auf sich einwirken lässt, klingt erstmal ziemlich neutral, sage ich mal so. Aber jetzt kommt schon. Der Name Club of Rome wurde gewählt, um die Menschen zu täuschen, denn er hat nichts mit dem Vatikan oder der katholischen Kirche oder der Stadt Rom zu tun. Der Club of Rome besteht aus angloamerikanischen Finanziers und den ältesten Mitgliedern des schwarzen europäischen Hochadels, also die altbekannten Nachkommen alter Familien, die im 12. Jahrhundert in Genua und Venedig herrschten, beziehungsweise im Prinzip immer noch herrschen. Und die Mitglieder sind handverlesene, ausgesuchte Ökonomen, Industrielle, Wissenschaftler und Politiker, wobei die Zahl der aktiven Mitglieder auf 100 beschränkt ist. Das erstmal so als einige Fakten zum Club of Rome. Und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende, nämlich das Machwerk. Das Machwerk, mit dem auch ich in meiner Schulzeit, ich sag mal, gequält wurde im Wirtschaftspolitikunterricht. Denn 1972 trat der Club of Rome durch die Veröffentlichung eines Buches auf die Weltbühne. Davor war das eben, der war im Grunde unbekannt. Dieses Buch wurde bei einer Gruppe von Wissenschaftlern des MIT in Auftrag gegeben. Und dieses Buch nennt sich Die Grenzen des Wachstums. Und zwar, worum geht es in diesem Buch? Nach einer Untersuchung des Bevölkerungswachstums der Erde im Vergleich mit verfügbaren Ressourcen kamen die Verfasser zu dem Schluss, dem Planeten würden in den nächsten 100 Jahren die Ressourcen ausgehen, was einen katastrophalen Rückgang der Bevölkerung und der Industrieproduktion zur Folge hätte. Das ist sozusagen erstmal die Analyse. So. Und was sich daraus dann entwickelt hat, das können wir bis zum heutigen Tage dann auch sehen. Unterstützt durch massive Werbung gelangte das Buch in die Hände von Meinungsmachern in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Ja, also bis zum heutigen Tage etwa 30 Millionen verkaufte Exemplare. Oder man könnte auch sagen, unter die Menschen gebrachte Exemplare. In meiner Schulzeit im Wirtschaftspolitikunterricht haben wir mehrere Wochen lang dieses Buch durchgearbeitet, weil unser Lehrer damals das für ganz wichtig erachtet hat. Ja? Also ich wurde also im Grunde schon in der Schulzeit mit den Inhalten von diesem Buch konfrontiert, und zwar sehr detailliert. Jetzt kommt es aber, das unwissenschaftliche Machwerk, so sagen auch die Kritiker, pflanzte die zerstörerische Idee der Beschränkung in die führenden Köpfe der Menschheit, anstatt neue, kreative und ursachenorientierte Lösungen zu finden. Das heißt, dieses Machwerk und die Agenda, die dahinter steht, ist nichts anderes als ein Instrument, das den Industrienationen künstlich Wachstumsgrenzen aufzwingt. Und das ist im Grunde auch der Sinn von diesem Buch und von dieser Agenda. Denn das Buch war maßgeblicher Auslöser der Energiekrise in den 1970er Jahren sowie auch der drastischen Erhöhung der Spritpreise. Und das hat natürlich dann der Endverbraucher wieder zu tragen dürfen, ja, also sprich mit mehr Ausgaben, die er dann selber aus dem eigenen Portemonnaie zu finanzieren hatte. Ja. Das heißt, man versucht also eine bestimmte Agenda, die man in der Welt verbreiten möchte, erstmal durch entsprechende vermeintlich unabhängige Forschergruppen in Buchform oder in welcher Form auch immer zu veröffentlichen, dann möglichst das Ganze, braucht man ja entsprechende Mietmäuler, die das im Grunde in die Welt tragen, also braucht man die Politik, die Wissenschaft und die Wirtschaft. Und auf diese Art und Weise werden dann aus diesen vermeintlichen Ansätzen, die da niedergeschrieben sind, werden dann richtige Gesetzesentwürfe, die dann wirklich für jeden verpflichtend werden, für die Unternehmen, für die Politik. Und auf diese Art und Weise nimmt man dann tatsächlich Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen, und zwar weltweit. Was viele aber nicht wissen: Mit der Veröffentlichung dieses Buches war die moderne Umweltbewegung aus der Taufe gehoben. Aber, jetzt kommt's, die Gründer dieser modernen Umweltschutzbewegung waren alles Erben großer Petroleum-, Öl- und Pharmazievermögen. Das heißt, die gleichen Unternehmenskartelle, ich sage mal nur ein Beispiel, Rockefellers Standard Oil Kartell, stehen hinter der modernen Umweltschutzbewegung, die heute mit Greta Thunberg im Grunde wieder einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Und in dieser Agenda ist unter anderem niedergeschrieben oder gefordert Atomkraftausstieg, ja, witzigerweise ja nur in Deutschland, weil die umliegenden Länder ja nach wie vor mit Atomkraft ihren Strom herstellen. Ja, und diese Umweltbewegung, die wir eben auch haben, die auch teilweise sehr fanatisch und radikal abläuft, wo man ja auch wieder jetzt durch diese Fridays for Future die Jugend versucht zu annektieren, für sich zu gewinnen, dass die da im Grunde wieder aufspringt, die ja im Grunde überhaupt keinen Durchblick hat und sich einfach nur blind dieser Sache folgt, versucht man also auch hier wieder eine Generation komplett im Sinne der Agenda der neuen Weltordnung, im Sinne eines Ökofaschismus für sich zu instrumentalisieren. Das ist im Grunde das, worum es hier geht. Weil letztendlich die Wachstumsgrenzen, die man jetzt den entsprechenden Industriestaaten auferlegt hat im Kyoto-Protokoll, sind ja nichts anderes als CO2-Auswurfgrenzen, ja. Und wer mehr hat, der muss dann sozusagen sogenannte CO2-Zertifikate kaufen. Auf diese Art und Weise entsteht ein völlig neuer Markt in Billionenhöhe, an dem wieder die gleichen Macher riesige Geschäfte dran haben und auch dran verdienen. Ja, und das verstehen die meisten nicht. Sie denken, sie tun etwas für die Umwelt, dabei ist es ein riesiges Geschäftsmodell. Natürlich gibt es gute oder auch ethisch handelnde Menschen, die auch versuchen, mit kleinen Unternehmen wirklich etwas für die Umwelt zu tun. Von denen rede ich hierbei nicht. Ich rede von dieser übergeholfenen, von oben aufdiktierten Machart oder Machweise in Form von dieser ganzen Agenda, ja, die uns letztendlich wieder künstlich beschränkt. Man muss nämlich eine Sache wissen, die ganzen Umweltprobleme, die wir heute haben, dafür gibt es bereits funktionierende Lösungsansätze. Die werden aber nicht an die große Glocke gehängt. Stattdessen wird uns immer nur Beschränkung auferlegt, weil das ist auch das Ziel. Man möchte die Menschen weiter beschränken, man möchte die Ressourcen schonen im Sinne, dass die Eliten diese Ressourcen für sich ausbeuten dürfen und nicht die Menschen für sich, weil wir konsumieren einfach zu viel in deren Augen als nutzlose Esser, wie es immer so schön heißt. Und solange man das nicht verstanden hat, ja, kann man sich leider immer noch zur Marionette von dieser vermeintlichen Umweltschutzbewegung machen. Ja. Und man muss sich wirklich mit den Hintergründen ein bisschen genauer beschäftigen. Denn die übergeordnete Agenda des Club of Rome, wie sie selber auch sagen, lautet nämlich folgendermaßen, Zitat, wir suchten nach einem neuen Feind, der uns vereinen würde und kamen auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die Gefahren der Erderwärmung, Wassermangel, Hungersnot und Ähnliches gut geeignet wären. All diese Gefahren werden durch menschliche Einwirkungen in natürliche Prozesse verursacht. Und sie können nur durch verändertes Denken und Verhalten überwunden werden. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst. Und das muss man erstmal verstanden haben, weil das ist genau die Agenda, die hier gefahren wird. Eine Agenda gegen die Menschen. Und als sozusagen Alibi wird jetzt der Umweltschutz vorgeschoben. Das heißt, Fazit hierzu, die Politik des Club of Rome zielt darauf ab, die Weltbevölkerung zu reduzieren, damit immer weniger Menschen immer weniger konsumieren und auf immer weniger Dienstleistungen angewiesen sind. Und zwar egal, mit Hilfe welcher Mittel. Das heißt, wir haben hier eine vollständige Umkehrung unserer Gesellschaft, die aber angestrebt wird. Wir wollen also im Grunde, die streben eine sogenannte Nullwachstums- oder eine postindustrielle Nullwachstumsgesellschaft an. Im Grunde eine moderne Feudalgesellschaft aus Herren und Sklaven, also wieder die neue Weltordnung. Und das Ganze wird uns jetzt über Umweltschutzprogramme sozusagen schmackhaft gemacht. Wir müssen uns einschränken mal wieder, anstatt das Gegenteil. Und es wird uns auch nicht gesagt, zum Beispiel, dass das Erdöl kein endlicher Stoff ist, sondern im Gegenteil, Erdöl wird ständig nachproduziert. Ja? Trotzdem wird immer noch gesagt, Erdöl sei knapp, Erdöl ist irgendwann aufgebraucht und die Generation nach uns haben da nichts mehr. Völliger Bullshit, sage ich mal so. Weil letztendlich Erdöl sich ständig nachbildet, permanent. Und zwar nicht aus fossilen Ursprüngen, sondern abiotisch, wie man so sagt, in Tiefen, wo normalerweise keine Fossilien sich befinden. Das nur mal so am Rande, ja. Also das läuft alles letztendlich wieder auf völlig andere Geschichten hinaus. Diese Beschränkung dient im Grunde nur dazu, letztendlich die Menschen zu reduzieren, weniger Esser, weniger Verbraucher und damit im Grunde bleibt auch die Kontrolle über weniger Menschen ist natürlich einfacher zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, als wenn die Menschen sich unkontrolliert immer weiter vermehren und ausbreiten. Was sind also jetzt die wahren Ziele des Club of Rome? Einmal ist es die Zerstörung der wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Macht der USA, indem man die industrielle Entwicklung quasi zurückfährt. Dann soll man auch im Grunde, was ich schon sagte, den westlichen Industrienationen künstliche Wachstumsgrenzen aufzwingen. Und letztendlich auch die Industrienationen in USA und Europa destabilisieren durch Klassenkampf und Rassenkämpfe. Also auch, was wir wieder sehen durch die Einführung von kulturfremden Menschen, und zwar in Millionenschar, was natürlich auch Spannungen erzeugen soll. Dann geht es um die Verringerung der globalen industriellen Entwicklung, Eindämmung wissenschaftlicher Forschung, Zurückhaltung von Forschungsergebnissen Also es gibt ja, es wird uns ja heute zum Beispiel Elektro als Alternative zu Verbrennungsmotor angeboten, was aber letztendlich wesentlich ressourcenverschwendender ist, wegen der seltenen Erden und auch andere Elemente, die für den Batteriebetrieb benutzt werden, und natürlich auch die Verschmutzung, die dadurch entsteht, ist viel gefährlicher. Stattdessen könnte man ja auf Wasserstoff umsteigen. Das gab es schon seit den 1970er Jahren, ja. Aber an sowas wird nicht angeknüpft. Stattdessen wird uns jetzt überall das Elektroauto als Nonplusultra dargestellt. Und daran sieht man erstmal wieder, dass die wirklichen Lösungsansätze, die es ja schon gibt, hier gar nicht berücksichtigt werden, sondern es wird nur eine ganz bestimmte Agenda gefahren. Es werden uns nur ganz bestimmte vermeintliche Lösungen angeboten, die aber eigentlich keine Lösung sind, sondern die meistens mehr Probleme noch nach sich ziehen. Und es geht um die Förderung einer sogenannten postindustriellen Nullwachstumsgesellschaft. Also die Gesellschaft, wo es ja immer vorher hieß, muss jedes Jahr wachsen, soll plötzlich auf einmal auf ein Plus-Minus-Null-Niveau gehalten werden. Und um letztendlich Ressourcen zu sparen, so wird es zumindest uns verkauft. Dann geht es um die Beseitigung des Bevölkerungsüberschusses im Sinne der nutzlosen Esser, die einfach nur da sind und einfach nur nichts bringen und im Sinne der Elite Ressourcen verschwenden oder aufbrauchen. Und zwar durch effektive Bevölkerungsreduktionsmittel. Das sind vor allen Dingen in Drittelweltländern sind das Krankheiten, Pandemien, aber auch groß angelegte Impfprogramme bis hin auch zu Massensterilisierungen. Es sind aber auch lokal begrenzte Kriege, Hungersnöte, Nahrungsmittelmangel, und in unseren Breiten, also in der ersten Welt, ist es vor allen Dingen auch, sag ich mal, Gifte in der Nahrung, vor allen Dingen, aber auch das ganze Thema mit Elektrosmog, 5G, also Strahlungswaffen, ja, also die moderne Mobilfunktechnologie ist ja eine militärische Waffe, wenn man so möchte, die auch gegen die Menschen eingesetzt wird. Also alles, was man versucht, um Menschen letztendlich gesundheitlich zu zerstören, kaputt zu machen, damit mehr Menschen einfach sterben und damit im Grunde die Bevölkerung kleiner wird. Wenn sie kleiner ist, kann man sie besser kontrollieren. Und man möchte auch permanent natürlich Panik erzeugen und eine Energiekrise vortäuschen. Was ich schon sagte, das Öl sei endlich. Wir hätten irgendwie den Ölpeak schon überschritten und jetzt geht es sozusagen an die letzten Ressourcen und so weiter. Völliger Quatsch. Öl produziert sich ständig selbst nach in großen Mengen und das wird uns verschwiegen. Und das ist das Problem. So bleiben wir quasi in einem Mangeldenken. Wir werden durch diese Agenda in ein weiteres Mangeldenken reingeführt. Wir werden beschränkt, wir müssen überall nur sparen und möglichst am besten gar kein Auto mehr haben, nur noch Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Und dadurch schränken wir unsere Möglichkeiten der Mobilität natürlich auch immer mehr ein. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber man muss hier die übergeordnete Agenda erstmal verstanden haben, was wirklich dahinter steht. Ja, was sozusagen diese Umweltschutzbewegungen tatsächlich im Hintergrund aufgebaut haben, finanziert haben und mit welchem Hintergrund, das muss man wissen. Und als nächstes möchte ich jetzt nochmal über die Methoden sprechen, mit denen die Globalisten der Menschheit ihre zerstörerischen Pläne aufzwingen können. Ja? Also mit welchen Methoden machen sie das? Und da kommt natürlich wieder das Tavistock im Grunde ins Spiel. Denn es gibt, grob gesagt, es gibt mehr Methoden, aber die wichtigsten, die wir quasi jeden Tag auch erleben dürfen, die im Grunde der Massenmanipulation dienen, das ist zum einen die Methode, oder man könnte es auch als Informationswaffe hier bezeichnen, indem man an den Menschen eine Mischung von Wahrheit und Lüge oder Fiktion jeden Tag vorgibt, ja, über die Massenmedien. Also eine Informationsdiät, wo dann im Prinzip auch Dinge mit eingeschleust sind, wie Worte Verschwörungstheorie. Ein Begriff, der 1967 von der CIA in die Sprache eingeführt wurde, für die Menschen, die ein bisschen über den Tellerrand schauen, damit man die gleich brandmarken kann und sagen kann, oh, das ist ein Verschwörungstheoretiker, ein Unruhestifter, der ist sozusagen ein Revoluzer, der ist sozusagen nicht konform, der passt sich nicht der Masse an, der ist irgendwie anders, das geht ja gar nicht, ja. Und so hat man im Grunde schon einen Begriff, weil natürlich die Menschen nicht blöd sind. Irgendwann kommen die Menschen hinter diese ganzen Geschichten. Da muss man natürlich dafür sorgen, dass diese Menschen stigmatisiert werden. Ja? Im Dritten Reich hat man den Menschen dann irgendwelche, ja, diesen sogenannten Davidstern aufgenäht oder sie dazu verpflichtet, diesen tragen zu müssen, damit man sie im Grunde auch wieder stigmatisieren könnte, ausgrenzen konnte. Und das Gleiche läuft heute auf einer völlig anderen Ebene ab. Ja, indem man die Leute eben als Nazis oder als Verschwörungstheoretiker brandmarkt. Ja? Und so im Grunde die Menschen auch von der Gruppe abtrennt und isoliert. Das ist im Grunde der Zweck. Und dann gibt es noch eine weitere Methode, auf die gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein. Das ist nämlich die Erzeugung eines permanenten Schockzustandes in der Bevölkerung mithilfe der Massenmedien. Also ein Schüren einer permanenten Angst vor für den Normalbürger ungreifbaren Gefahren. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Beispiele, womit wir jeden Tag drangsaliert werden, wovor wir also ständig Angst haben sollen im Sinne der Elite. Zum Beispiel, dass eben die Ressourcen alle knapp sind, also Energieknappheit. Dass wirtschaftliche und finanzielle Zusammenbrüche demnächst auf uns zukommen werden. Oder auch große ökologische Katastrophen, das Waldsterben, die globale Erwärmung, der Terrorismus, die Angst vor Seuchen und Pandemien. Generell die Angstindustrie, die ja davon lebt, dass uns permanent Angst eingejagt wird, ist auch ein Geschäftsmodell, aber auch zum Beispiel bereits im Zweiten Weltkrieg das ganze Flächenbombardement von Großstädten, wo einfach die Zivilisten terrorisiert wurden. Ja, einfach zum Beispiel viele Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg auf Deutschland waren ja gar nicht auf militärische Ziele gerichtet, sondern auf die Zivilbevölkerung. Das heißt, man hat die Großstädte Hamburg, Dresden bombardiert, Berlin, ja, um möglichst viele Menschen, also die allgemeine Bevölkerung zu demoralisieren, zu terrorisieren. Ja, ein Schrecken zu erzeugen. Ja, genauso auch der ganze Kalte Krieg, ja, der auch nur eine Propagandamaschinerie letztendlich war, als Gleichgewicht des Schreckens, diente auch dazu, im Grunde bestimmte Rüstungsausgaben zu rechtfertigen und so weiter. Also man erzeugt Spannung, man erschafft eine bipolare Spannung, eine These und eine Antithese und versucht im Grunde dann als die dritte Macht im Hintergrund, diese gegeneinander auszuspielen und daraus den meisten Profit und die meisten Vorteile für sich zu gewinnen. Oder den sogenannten Katastrophenkapitalismus, ja. Also, dass der Kapitalismus sozusagen ein Auslaufmodell ist, weil er im Grunde die Menschen verarmen lässt auf lange Sicht und so weiter und so fort. Also man muss sich überlegen, es gibt noch mehr Ängste, die wir im Alltag jeden Tag erleben sollen und erleben dürfen. Und was können wir aus diesen beiden Methoden bereits herausziehen für ein Fazit? Ganz einfach. Es geht hier um eine permanent nach innen gerichtete und über große Entfernungen wirkende psychologische Konditionierung. Also man erschafft in uns ein bestimmtes Weltbild, ja, durch diese Informationswaffen, die auf uns einwirken. Einmal, dass wir so eine Mischung aus Wahrheit und Lüge haben, weil pure Wahrheit oder pure Lüge, das wäre zu einfach. Da würden die Leute hinterher der Sache schnell auf die Schliche kommen. Also macht man eine Mischung, sodass man sagen kann, ja, da sind Wahrheitselemente drin, aber sie sind gut versteckt mit irgendwelcher Desinformation. So. Und gleichzeitig hält man die Leute in so einem dauerangespannten Zustand, Angstmache, damit sie ja nicht zur Ruhe kommen, ja. Und davon profitiert natürlich dann auch, ich sag mal, die entsprechende Pharmaindustrie, die natürlich dann sagen kann, ja Mensch, daraus, aus den psychosomatischen Krankheitsbildern müssen wir natürlich mit Medikamenten behandeln, ganz klar, ja. Anstatt den Menschen einfach mal Erholung zu geben, wird dann immer schnell zur Pille gegriffen, ja. Also natürlich ist das wirklich die Basis fürs heutige Geschäftsmodell. Also permanente Angsterzeugung, damit man im Grunde den Menschen vermeintliche Lösungen verkaufen kann. Und einer der, sag ich mal, wichtigsten Theoretiker für diese Art von Massenbeeinflussung war Kurt Lewin. Er war zu seiner Zeit der damalige Cheftheoretiker von Tavistock. Und die Technik oder die Methode, um die Massen, um das Verhalten, das Denk- und Handlungsverhalten der Massen zu verändern, das basiert auf seiner Forschung, seiner Arbeit. Ja, und ich möchte dir mal ein paar Zitate von ihm zu dieser Methode hier einmal aufführen, was er dazu gesagt hat, und zwar folgendes. Wenn es keine Spannungen gibt, also es geht hier um den gesellschaftlichen Rahmen, in dem wir uns ja alle bewegen, ist das normale innere Selbst einer Person sehr differenziert, ausgewogen, facettenreich und vielseitig. Also das wäre sozusagen der Zustand, wenn alles in Frieden ist und allen es gut geht, ja, dann sind wir wirklich differenzierte Menschen. Man könnte sagen, wir arbeiten dann mit unserem Großhirn. Wir sind also dann wirklich differenziert in unseren Denkleistungen. Jetzt kommt es aber, wenn ein angemessenes Maß an umweltbedingten Spannungen auf das innere Selbst einwirkt, also die Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen jetzt verändert werden, die dann entsprechend denjenigen in Angst versetzen, dann verharren alle Fähigkeiten in Alarmstellung, bereit, effektive Handlungen dagegen zu unternehmen. Ja, so, jetzt geht's aber weiter. Wenn ein unerträgliches Maß an Spannung einwirkt, stürzt die ausgewogene Geometrie des inneren Selbst in sich zusammen und wird zu einer geblendeten, indifferenten Masse. Man könnte auch sagen, wir sind da nicht mehr nur vernunftbegabte Wesen, sondern wir sind da nur noch Reizreaktionsautomaten, die nur auf, sag ich mal, Basisfunktionen, sprich Stammhirn, reagieren. Es hinterlässt eine primitive, zurückentwickelte Persönlichkeit. Die Person wird auf ein Tier reduziert. Und das ist das, wo auch die Eliten uns gerne sehen möchten. Die hochdifferenzierten und vielseitigen Fähigkeiten verschwinden. Die kontrollierte Umgebung, jetzt ist der wichtige Satz, übernimmt die Persönlichkeit. Das heißt, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Agenda, die über die Massenmedien den Menschen eingetrichtert werden, fangen jetzt langsam an, Wurzeln zu schlagen in deren Geist, in deren Weltbild oder Teil deren Weltbild zu werden. Und auf diese Art und Weise wird das Denken verändert, das Fühlen verändert und letztendlich natürlich auch das Handeln verändert. Und das ist ja das, was wir am Ende haben wollen. Und man kann das im Prinzip als sogenanntes Drei-Phasen-Modell auch letztendlich nochmal hier auf den Punkt bringen, das nach Kurt Lewin entstanden ist, also das Drei-Phasen-Modell der Veränderung. Und da geht es im Prinzip darum, wie schaffe ich es, eine alte Struktur so aufzubrechen, dass ich eine neue Struktur etablieren kann. Und zwar bezogen jetzt auch auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Also einfaches Beispiel, man hat die Deutschen in den Anfang der 30er Jahren alle nazifiziert, da wurden sie alle Nazis, haben halt diese Ideologie übernommen, sind dann also im Gleichschritt in den Zweiten Weltkrieg marschiert. Und nach dem Krieg hat man plötzlich gesagt, jetzt müssen wir sie alle wieder entnazifizieren, also sprich zu Demokraten machen. Ja, witzigerweise sind diejenigen, die das im Hintergrund initiiert haben, sowohl die Nazifizierung als auch die Entnazifizierung, sind die gleichen Mächte. Das heißt, sie haben hier mit den Völkern im Grunde, oder mit den Deutschen in diesem Fall, im Grunde Schach gespielt. Sie haben im Grunde einfach mal einige Zeit eine bestimmte Ideologie in den Köpfen laufen lassen und dann haben sie gesagt, so, jetzt ist der Krieg zu Ende, jetzt machen wir mal plötzlich das Gegenprogramm. Und so werden die Menschen natürlich mürbe gemacht. Das heißt, man macht das in drei Phasen. Man schafft also erstmal, oder man guckt sich erstmal die alte Struktur an. In diesem Fall nenne ich es jetzt mal die alte Weltordnung. Das wird hier als Problem, sage ich mal, definiert für die Elite. Und man möchte jetzt dieses Problem irgendwie lösen. Was tut man dann? Man muss das Alte aufbrechen. Das kann man durch Rahmenbedingungen schaffen, durch Kriege, durch wirtschaftliche Zusammenbrüche, durch permanente Angsterzeugung, was eben der Kurt Lewin eben herausgefunden hat. Das heißt, man erzeugt jetzt erstmal ein Chaos, damit das Alte ein bisschen aufgeweicht werden kann oder wie er das hier nennt, auftauen. Dann werden logischerweise die Leute Angst bekommen und sie werden dann auf eine eher Reizreaktionsebene abfallen und dann nur noch reagieren. Das heißt, sie werden nicht mehr Vernunft orientiert Entscheidungen treffen, sondern sie werden nur noch reagieren, weil sie überleben wollen. So, und dann kommt der entscheidende Punkt, dann muss man im Grunde den Menschen die Lösung anbieten. Das heißt, diejenigen, die vorher das Problem oder das Chaos erzeugt haben, sind die gleichen, aber das wissen die Leute nicht, die jetzt auch die Lösung anbieten. Und die Lösung muss dann noch entsprechend in den Köpfen entsprechend zementiert werden. Das macht man ja meistens dann generationsübergreifend, weil man die jungen Menschen viel leichter in eine bestimmte neue Denkrichtung abrichten kann als die ältere Generation. Und das Ziel letztendlich lautet hier neue Weltordnung, also Weltfaschismus oder unipolare Weltdiktatur im Sinne der Elite. Und da wird jetzt seit Jahrhunderten darauf hingearbeitet. Und mit diesem Schema, mit diesem Problemreaktionslösungsschema oder dieser Problemreaktionslösungsformel wird permanent gearbeitet, um gesellschaftliche Umbrüche und Veränderungen herbeizuführen. So, jetzt fassen wir mal das Ganze zusammen, was du jetzt in diesen drei Videos über das Tavistock-Institut mitnehmen solltest. Der heutige moralische, geistige, wirtschaftliche, kulturelle und intellektuelle Niedergang der westlichen Zivilisation ist kein Zufall oder ein soziales Phänomen, sondern das Ergebnis eines sorgfältig geplanten Tavistock-Programms. Das wird für den Normalbürger kaum nachvollziehbar sein. Ich hoffe sehr, du konntest trotzdem aus diesen drei Videos so viel für dich rausziehen, dass du mal wirklich ins Nachdenken gekommen bist. Und jetzt kannst du ja mit diesem Wissen mal in den Alltag gehen und dann mal wirklich dich umschauen und schauen, ob du nicht dort vielleicht bestimmte Trends viel leichter erkennen kannst. Nämlich diese Beispiele für den entsprechenden Niedergang sind zum Beispiel die Verherrlichung oder Normalisierung der Ehescheidung. Auch das Thema Schwangerschaftsabbruch, ja. Offen zur Schau getragene Homosexualität bis hin in den Regierungskreisen. Verlust des religiösen Glaubens, also hier geht es vor allen Dingen um das wahre Christentum, was immer mehr hier attackiert werden soll. Und natürlich auch die Zerstörung des traditionellen Familienlebens. Und jetzt kommt's. Der Normalbürger kann keine Maßnahmen ergreifen, um sich selbst von dieser zerstörerischen oder destruktiven Konditionierung zu befreien. Es sei denn, er identifiziert zuerst den wahren Feind, also man könnte sagen die dritte Partei, die immer im Hintergrund bleibt, und dessen Plan für die Auflösung der USA, Europas und der westlichen Welt. Also nach dem Motto, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Oder man könnte auch sagen, der Rumpelstilzchen-Effekt. In dem Moment, wo ich die Gefahr klar beim Namen nennen kann und auch weiß, wo sie lauert, kann ich mich ein Stück weit davor schützen. Wenn ich das nicht weiß, dann bin ich diesen psychologischen Waffen, Systemen schutzlos ausgeliefert. Das wissen leider die wenigsten. Die psychologische Kriegsführung ist die perfideste, subtilste und gefährlichste von allen, weil der Feind dann irgendwann im eigenen Kopf lauert. Also ein fremdes Weltbild, das dich dann zu bestimmten Handlungen verleiten lässt, die eigentlich nicht in deinem Sinne sind, sondern im Sinne von demjenigen, der dieses Weltbild dir übergeholfen hat. Ja. Ich hoffe sehr, du konntest durch diese drei Teile jetzt ein bisschen besser verstehen und eben auch diesen Feind wesentlich klarer identifizieren, woran du es sehen kannst, mit welchen wichtigen Methoden er versucht, uns täglich auf seine Agenda aufzuspringen oder aufspringen zu lassen, ja, sodass du dann im Grunde erst die Wahlmöglichkeit hast, dich auch davon abzusagen. Ja. Das ist sozusagen der Anspruch, den ich jetzt mit diesen drei Teilen hier verfolgt habe. In diesem Sinne, alles Gute und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.